Hallo und herzlich willkommen zu Was glaubst du denn? Dem Podcast über die Vielfalt des spirituellen Lebens von und mit Daniel Herbstreit. Lieber Mischa, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
Hallo lieber Daniel, sehr schön hier zu sein.
Wir kennen uns schon ziemlich lange. Wir haben eben nochmal gerechnet, es müssen mittlerweile mindestens 10 Jahre sein. Und wir haben uns kennengelernt in der Meditationsgruppe von Thomas und Helga, die hier auch schon mehrmals im Podcast zum Gespräch kamen. Und Thomas und Helga waren ja auch schon im Gespräch mit mir in einer Folge. Genau, also aus dieser gleichen Meditationsgruppe kennen wir uns auch. Und du meditierst aber nicht nur, sondern du schreibst auch. Und über diese Verbindung wollen wir heute sprechen. Denn du bist Autor und hast gerade deinen zweiten Roman veröffentlicht. Er heißt Die Vergegenwärtigung und ist im Droschel Verlag erschienen. Fast noch druckfrisch sozusagen. Und da geht es um eine bestimmte buddhistische Meditationstechnik sehr stark. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber bevor wir über das Buch sprechen und über diese Meditationstechnik, würde mich interessieren, wie bist du denn überhaupt zum Meditieren und zum Buddhismus gekommen?
Ja, über Umwege eigentlich wie so ein, es gibt ja irgendwie dieses Serendipity oder wie das heißt, dass man so zufällig was findet, ist das glaube ich, ne? Und tatsächlich war das mehr wie so eine Idee, das, also es ist ja seit geraumer Zeit irgendwie in zu meditieren und es ist jetzt so 10 Jahre plus minus her, dass ich angefangen habe zu meditieren und ich habe tatsächlich mal einfach in so einer Zeitschrift, hatte den Aufhänger Meditation und ja, dann fand ich das irgendwie interessant und dachte auch, ah, ich will mich besser konzentrieren können. Das ist eigentlich, ja, ich möchte das doch super. Ich möchte mich eigentlich besser konzentrieren können. Und dann habe ich irgendwie so mit Büchern so ein bisschen angefangen, versucht mir das aus Büchern anzueignen, habe dann aber relativ schnell auch die Lust wieder verloren, weil das auch ein bisschen so blutleer war. Und tatsächlich ist es ganz unwahrscheinlicherweise so gekommen, dass ich dann nach Berlin gezogen bin und einfach wirklich so gegoogelt habe, Meditation Berlin. Und ich bin ziemlich straight auf die Seite von Thomas, also auf die Webseite von Thomas und Helga gekommen, was eigentlich ein unglaublich toller Zufall ist, weil es gab natürlich auch ganz viele Angebote, die mir so zu esoterisch schienen. Aber ich habe nicht lange suchen müssen und bin zu Thomas auf Thomas und Helga gestoßen und die dann diesen Einführungskurs angeboten haben. Und dann fand ich diesen Kurs so toll, dass es mich einfach sofort gekriegt hat und ausgehend von da viel mehr und mehr geworden ist mit dem Meditieren.
Ja. Ist eigentlich ganz ähnlich wie bei mir. Also ich habe Thomas und Helga auch übers Internet gefunden. Bei mir war es kein Artikel in der Zeitschrift, sondern ich habe was auf Facebook gelesen damals darüber. Und also es war letztlich auch ein weitergeleiteter oder ein geposteter Artikel aus dem Guardian. Und dann habe ich Achtsamkeitsmeditation Berlin gegoogelt, glaube ich, und weil Thomas und Helga immer noch diese tolle Adresse achtsam.org haben, was halt einfach mega ist, bin ich da auch schnell gelandet und dann, genau, fand ich es auch gut und bin da geblieben, ja.
Ja, ist aber eigentlich unwahrscheinlich, ne, also es ist so einfach und will jetzt nicht erst durch so 5 fehlgeleitete zu irgendwelchen Instituten hätten gehen müssen und dann denken, ah, wir sind hier irgendwie zu viele Kerzen oder so. Direkt gefunden, das fand ich ganz toll.
Ja, fand ich damals auch, ja. Genau, aber diese Sterblichkeitskontemplation, um die es ja in dem Buch geht, Maranasati, die hast du nicht bei Thomas und Helga kennengelernt.
Nein, das nicht, nein. Die habe ich, auf die bin ich gestoßen über Bhikkhu Anālayo, der ein, auf Englisch heißt das immer Scholar Monk, also sowas wie Gelehrtenmönch könnte man das vielleicht übersetzen, der also sehr viel über buddhistische Meditationspraxis geschrieben und geforscht hat. Und auf den bin ich, als ich dann schon länger bei Thomas und Helga war und immer mehr über Buddhismus gelesen habe, dann stößt man unweigerlich irgendwann auf Bhikkhu Anālayo, zumindest wenn man sich in dieser Richtung bewegt, die wir beide praktizieren, die ja so im weitesten Sinne so dem frühen / Theravada-Buddhismus zuzuordnen ist. Und er hat einfach ein Buch geschrieben über diese Satipatthana-Sutta, was so eine ganz wichtige Lehrrede im Buddhismus ist, darüber, wie man Achtsamkeit kultiviert. Und da habe ich vor allen Dingen seine Veröffentlichung dazu gelesen. Und irgendwo dort sagt er dann auch mal und auch im Interview, und also er sagt das eigentlich ziemlich oft, wenn er nur eine Form des Meditierens praktizieren könnte, dann würde er sich für die Sterblichkeitskontemplation eben Maranasati entscheiden. Und das, weil ich Bikkhonada eben schon damals so toll fand, hat mich das nachhaltig beeindruckt. Und so bin ich darauf gestoßen.
Er hat ja auch, wenn ich das richtig weiß, eine sehr eigenwillige Form der Sterblichkeitskontemplation in sein eigenes Leben übernommen. Er schläft in einem Sarg, richtig?
Das ist der Fall, ja, ja. Das ist, aber ich glaube, ja, aber ich glaube, es ist gar nicht so unüblich. Da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber ich meine das auch schon mal in anderen Kontexten gelesen zu haben von irgendwelchen christlichen Mönchen, aber das müsste ich jetzt nochmal überprüfen. Aber ich, ja, er schläft in einem Sarg.
Du aber noch nicht.
Ich noch nicht, nee. Kommt noch vielleicht. Vielleicht, wenn wir, wenn das nächste Bett oder so, ist dann vielleicht ein Sarg. Nein. Ich noch nicht, nein.
Und wie hast du die dann, also du hast die dann auch, nehme ich an, selber praktiziert, diese Form der Kontemplation?
Ja, also es gibt praktischerweise, hat Bikkhonada gleich auch eine geführte Meditation dazu herausgegeben. Die habe ich dann ganz oft gemacht, und das in dieser Satipatthana Sutta, die ich kurz schon gerade genannt habe, gibt es auch einen Abschnitt, wo diese Sterblichkeitskontemplation auch angeleitet wird. Und dazu muss man wissen, dass im Indien von vor 2500, 600 Jahren es neben der Praxis, die toten Körper zu verbrennen, es auch die Praxis gab, also die Leichen auf sogenannten Leichenfeldern abzulegen, wo sie quasi wie auf so einer Art Müllhalde an der freien Luft verrotteten. Und die Praxis bestand dann eben darin, dass die Anleitung war, ja, nun geh doch einmal dorthin und gucke dir das an. Und in der Rede werden dann 7 Stadien der Verwesung sozusagen genau beschrieben. Und man soll sich sozusagen bei jeder dieser Arten der Verwesung vergegenwärtigen. Mein Körper ist keine Ausnahme, dies wird mir auch passieren. Also von wirklich unmittelbar nach dem Tod und weiter, wie dann die Leiche meinetwegen sich aufbläht etc. bis zu den Knochen, die dann schließlich auch zerfallen, soll man sich vergegenwärtigen, dass das mit einem selbst auch passieren wird. Aber, und das ist der Punkt, eben als ein Mittel, nicht irgendwie so ein morbides Mittel, sondern eigentlich um sich klarzumachen, wie begrenzt das Leben ist, und auch ein Mittel, um letztlich die Achtsamkeit zu schulen.
Und hattest du das Gefühl, es funktioniert für dich?
Ja und nein. Also ich glaube, Analeo hat das mal so damit beschrieben, dass es einfach lange dauert. Also ich habe schon das Gefühl, es funktioniert, aber nicht so knaller Fall. Also ich bin ja zum Glück bislang davon verschont geblieben, dass jemand aus meinem näheren Umfeld so, ja nicht ganz, aber also jemand sehr, sehr, sehr eng mir nahestehend ist, plötzlich verstorben ist. Davon bin ich ja zum Glück verschont geblieben. Aber ich vermute, dass das nochmal die wesentlich krassere Erfahrung ist. Gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, dass es in so kleinen homöopathischen Dosen schon dazu führt, dass ich irgendwie mir meiner eigenen Endlichkeit bewusster bin, einfach weil ich viel mehr darüber nachdenke. Ja, das hat es auf jeden Fall bewirkt. Und also Analeo beschreibt das so, dass man das auch keine Verwunderung, also dass man sich nicht darüber wundern sollte, dass sozusagen der eigene Geist einfach ein bisschen braucht, bis er das annimmt. Also das so eine typische Reaktion ist dann halt so wie Abstumpfung. Also man macht dann ich habe diese Meditation gemacht und es hat mich nicht sonderlich beeindruckt. Und gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, wie so steter Tropfen hüllt den Stein, es sickert immer mehr ein. Und der Vorteil ist natürlich, dass jetzt auch niemand hat sterben müssen aus meinem näheren Umfeld, um mich das ein bisschen mehr zu lehren, ja.
Aber es wird unweigerlich passieren.
Es wird unweigerlich passieren, ja. Ja, also es gibt auch den schönen Satz, jetzt kommen diese ganzen Analeo-Zitate, aber why not? Es gibt ein anderes Buch, Mindfully Contemplating Disease and Death, und die Anmoderation, der erste Satz ist irgendwie so im sinngemäß, Krankheit und Tod gehören zum Leben dazu, wenn es dann aber dazu kommt, treffen sie einen oft unvorbereitet. Und vielleicht, wenn das eines Tages mir auch passieren sollte, vielleicht trifft es mich dann nicht ganz so unvorbereitet. Das wäre ja zumindest meine Hoffnung.
Ja. Vielleicht kommen wir mal direkt zum Buch. Du hast ja die Betrachtung der unterschiedlichen Stadien der Verwesung, des Verfalls und des des biologischen Abbaus des Körpers, der stattfindet, spielt eine relativ große Rolle in dem Buch. Es zieht sich ja so motivisch durch, dass diese unterschiedlichen Stadien vom ersten, ich glaube, es sind die toten Flecken, die auftreten, bis zum Schluss, dass Knochen, dass sich Wurzeln in die restlichen Knochen so reinfressen, so. Und dazwischen alles, kommen alle Stadien. Ja. Die kannte ich auch nicht. Du hast die sehr schön dargestellt. Und sie sind, das kann man vielleicht sagen, zum Teil recht unappetitlich.
Ja, das ist so, ja.
Genau. Du hast ja gesagt, oder wir haben gesagt, du wirst gleich auch noch mal aus dem Buch vorlesen. Vielleicht, bevor wir tiefer ins Buch einsteigen noch, wie war dann der Weg von der Maranasati, also der Praxis der Sterblichkeitsbetrachtung, dazu ein Buch daraus zu machen? Man kann ja wirklich sagen, du hast daraus, aus dieser Sterblichkeitskontemplation, du hast die in eine literarische Form gebracht.
Es war ein langer Weg. Das ja. kann ich auf jeden Fall sagen. Also das Buch ist ja eigentlich gar nicht so lang. Also es gibt viel Weißraum und ich habe mal irgendwann gezählt, es sind so 140 Normseiten, was jetzt nicht so ein langes Buch ist, aber der Weg war sehr lang. Und es ging so, dass mein erstes Buch, dass das quasi fertig war. Das fehlte noch das Lektorat, aber das Große und Ganze war gegeben. Und ich hatte mich zu dem Zeitpunkt schon mit der Sterblichkeitskontemplation nach Analayo Maranasati beschäftigt einige Zeit. Und irgendwie kam dann dieser Gedanke, der auch immer wieder kommt, ob es nicht möglich ist, meditative beziehungsweise buddhistische Praxis zu verbinden. Und weil, wie gesagt, die Sterblichkeitskontemplation eben besonders wichtig ist und ich das auch damals schon fand, also vor jetzt 5 Jahren, habe ich eben überlegt, wie könnte man das beides verbinden.
Also schreiben und meditieren.
Genau, und beziehungsweise auch lesen. Und also ich wollte eine Form finden, in der man das quasi auch lesen nachvollziehen kann und habe dann ewig nach so einer Form gesucht. Also der Impuls war wirklich vor 5 Jahren und dann wusste ich aber noch lange nicht, wie ich es machen soll.
Und wie ging es dann weiter?
Es ging dann so weiter, das ist eine sehr gute Frage, weil es auch schon wieder so lange her ist. Ich glaube, es war lange Zeit so sehr kopfig, also so von top down, also so von, dass ich diese Idee hatte und ich wusste aber nicht, wie ich die umgesetzt bekomme. Und es gab dann erst eine Version des Textes mit sehr vielen kleinen, sehr, sehr kleinen Textpassagen, die alle irgendwie damit zu tun hatten. Also diese Verwesungsstellen waren zum Beispiel auch schon drin. Das heißt, das war relativ klar, weil das ja auch in dieser Lehrrede beschrieben ist. Und dann war mir relativ klar, okay, es muss quasi einen Strang, eine Ebene geben, in der das Verwesen des Körpers geschildert wird. Und ich glaube, ich habe versucht, dann die anderen Teile auch abzuleiten. Also logisch war dann auch, es muss irgendwas geben, wie eine Figur zum Meditieren kommt, warum das wichtig für die sein könnte. Und dann hatte ich aber noch ganz viele andere Stränge, wie so plötzliche Tode, absurde Todesarten, wo einem so das Lachen im Hals stecken bleibt. Es gibt so eine Frau, die wollte für ihre Kinder bei so einem Wettbewerb eine Spielkonsole gewinnen. Also wer kann am meisten Wasser trinken? Und sie ist dann an einer Wasservergiftung verstorben. Also was wirklich grauenhaft ja ist und auch total absurd. Oder Menschen, die auf sich entscheiden, auf offener Straße Sex zu haben und überfahren werden.
Wo findet man solche Todesfälle?
Man findet die, ich weiß nicht mal, wie das Buch heißt, aber es gibt wie so Bücher mit absurden Todesfällen. Es gibt auch diesen sogenannten Darwin Award, wo so Leute auf besonders unglückliche Weise, und ich glaube, die würden sagen, dumme Weise, das teile ich jetzt nicht, zu Tode kommen. Da findet man das, ja. Und es gab noch ganz viele andere Sachen, die dann zum Vergehen von Zeit, glaube ich, hatte wie Entstehung der Welt auch noch drin, also wie dann sich die Atmosphäre entstanden ist und so weiter, also wegen des Atmens, weil man ja Luft braucht, um zu leben. Und so hatte ich ganz, ganz viel Material, aber es hat sich überhaupt nicht gefügt. Also es war wirklich so ein Puzzle aus ganz vielen unterschiedlichen Teilen, die irgendwie in sich logisch waren, aber es war noch kein Text. Und dann bin ich irgendwie drauf, ich kann dir nicht sagen, wie. Ich bin irgendwie drauf gekommen, dass es diese diese Heiratsgeschichte jetzt braucht, um das alles zu verbinden, weil also die Figur ja heiratet und ist dieses berühmte, ich glaube, es war über dieses berühmte, bis der Tod uns scheidet.
Ah.
Und das war, glaube ich, das, der Auslösermoment, wo dann alles sich so gefügt hat. Weil ich wusste, das brauche es, weil ich dachte, wenn es nur Tod ist, die ganze Zeit ist es erstens zu einseitig und zweitens zu einseitig. Und drittens auch zu einseitig, also es ist dann einfach auch spannungslos und warum soll man es auch lesen? Und ich hatte ja gesagt, es geht ja auch nicht nur darum, sich in einer morbiden Weise der eigenen Sterblichkeit zu versichern, sondern eben vor diesem Hintergrund auch das eigene Leben bewusster zu leben. Also musste auch das Leben irgendwie rein und in dieser Formel, bis der Tod uns scheidet, war das irgendwie so super aufgehoben und gleichzeitig ist ja auch also heiraten einfach ein maximal aufgeladener Moment im Leben und auch eine Feier des Lebens und das war dann einfach ein super Kontrast, um das beides zu verbinden und eben auch nicht das Leben aus den Augen zu verlieren.
Ja.
Bei der ganzen Todesbetrachtung.
Ja, und ich finde, das ist dir auch wirklich gelungen in dem Buch.
Danke.
Wollen wir jetzt zum Lesen übergehen? Wir haben ja vorher gesprochen über zwei Passagen, die du lesen wirst. Und die eine ist auch eher, geht's auch um Sterben und bei der anderen aber auch nicht. Und es spiegelt dann eben auch die beiden Pole so ein bisschen dieses Buches wieder, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen, genau. Und man muss vielleicht noch wissen, dass es ist ein Collagentext und das zentrale verbindende Element ist immer, wer bei der Hochzeit da war und wer nicht. Und das sollte man wissen, weil die Großmutter, von der jetzt die Rede ist, war ja nicht da. Meine Großmutter, Mutter meines Vaters, war nicht da. Mehr als 20 Jahre vor ihrem Tod erlitt sie einen Schlaganfall, saß halbseitig gelähmt im Rollstuhl, konnte immer schlechter sprechen. Zuletzt setzte sie an zu einem Satz, aber oftmals war kaum etwas zu verstehen. Lediglich einzelne Silben, die kenntlich aus ihr herausquollen, dazwischen der Mund, als kaute er immer wieder auf einzelnen Worten herum und könnte sie doch nicht sagen. An mäanderndes Tönen, auf und ab, der Klang einer Stimme ohne Worte, das stumme Strömen einer Stimme durch den Körper und aus ihm heraus. Meine Großmutter kaute auf ihren Worten, kaute auf ihren Sätzen herum, kaute immer wieder auf Sätzen wie dem, was ich denn jetzt eigentlich mache, wann ich mit dem Studium fertig sei, ob ich genug Geld verdienen würde, bald, und ja, ob es mir gut gehe, das fragte sie mich auch. Meine Brüder hingegen nicht. Meine Brüder lernte sie gar nicht mehr richtig kennen. Sie wurden geboren, da hatte sie den Schlaganfall schon gehabt. Und so lernten meine Brüder meine Großmutter nur noch im Rollstuhl kennen, und wenn wir sie besuchten, saßen sie tief in den matten Sesseln im Wohnzimmer und sagten nichts, oder nur dann, wenn sie gefragt wurden. Ein, zwei dürre Sätze. Irgendwann kamen sie dann nicht mehr mit, und meine Großmutter fragte meinen Vater, wenn sie nach meinen Brüdern fragte, bloß, was sie denn machten, ob sie damit einmal genug Geld verdienen würden, und mein Vater antwortete, mindestens einmal antwortete er das, warum sie nicht frage, wie es ihnen gehe, meinen Brüdern, ihren Enkeln, das könne man ja auch mal fragen, und sei das nicht wichtiger. Aber so oder so kamen mit der Zeit immer öfter immer weniger Worte und also immer weniger Fragen, sondern vor allem erratische Wortbrocken aus dem Mund meiner Großmutter, wie geklumpter Brei, als sabberte sie, eine dickflüssige Pampe, die einzige Sprache, die sie dann noch hatte, und die nach und nach aus ihr herausrann, bis sich der Mund verzog, dann schloss und sie abwinkte, mit ihrer lebendigen, nicht gelähmten, aber auch schon halb erstarrten linken Hand, der Daumen abgespreizt, die anderen Finger bewegungsunfähig aneinander gedrückt, sie winkte ab und legte die Hand auf die Lehne des Rollstuhls, dann sagte mein Vater etwas oder ich. Meine Großmutter bot mir und meinem Vater zu Weihnachten, wenn ich sie einmal im Jahr mindestens, manchmal öfter, besuchte, den immer gleichen Instant-Kaffee an, die immer gleichen Kekse. Sonst saß sie allein in ihrem Haus, im Wohnzimmer, im Rollstuhl, sah fern oder las, verdächtigte ihre wechselnden osteuropäischen Pflegekräfte, sie zu bestehlen. Als Kind, 8, 9, 10 Jahre alt, fuhr ich mit meiner Großmutter in Urlaub, Auf die immer gleiche Nordseeinsel, Niederlande. Mein Großvater und sie hatten dort ein Ferienhaus gekauft, das sie je zur Hälfte nach ihrem Vornamen benannten. Erst die erste Silbe des Namens meines Großvaters, dann ihr einsilbiger Name, und das war dann der Name des Ferienhauses. Wohnzimmer, drei kleine Zimmer, Bad. Wenn man zu lange duschte, konnte es sein, dass das Wasser unter der Tür hindurch und aus dem Bad herausfloss, in den Flur, zur Küchenzeile, Spüle, Arbeitsfläche, Gasherd, zwei Platten, darunter der Kühlschrank. Jeden Tag des Urlaubs sollte ich ein Glas Milch trinken, trank es auch. Meine Großmutter, die mir Pullover strickte, Essen machte, Essen, auf das ich mich immer sehr freute, Wild, Fasan, Kohlrabi, Rhabarberkompott mit Quark, die von ihrem lange vor ihr verstorbenen Mann, dem einzigen Arzt der Kleinstadt, lange vor seinem Tod betrogen worden war, mit einer aufdringlich parfümierten Frau, einer Ärztin. Mein Großvater hatte meine Großmutter, als sie heirateten, persönlich von der Universität Zahnmedizin abgemeldet. Meine Großmutter, die sich nicht von ihm trennte und die im Alter von 92 Jahren allein in ihrem Schlafzimmer starb, unter Schmerzmitteln. Fast hätte man ihr vorher noch den Fuß amputiert. Meine Mutter und mein Vater schliefen unten im Wohnzimmer. Mein Vater wachte in der Nacht auf und ging hoch. Da lag sie, leblos, während ich einige hundert Kilometer entfernt meinem Leben nachging, irgendetwas Dringendes im Sinn, so wie immer, und dann zur Beerdigung fuhr, den starren, aufgebahrten Körper mit meiner Tante in einer schmalen Kammer betrachtete, den aufgesperrten Kiefer, die Zähne hingen fast schief heraus, diese Starre. Und meine Mutter hatte mich noch gefragt, ob ich wirklich einen toten Menschen sehen möchte, das verkrafte man nur schwer, ja, das möchte ich, sagte ich. Und ich wollte länger bleiben, länger, um es zu verstehen, aber weil ich dachte, dass meine Tante die Aufbahrungskammer sicher wieder verlassen wollte, blieb ich nur einige Minuten. Am nächsten Tag trugen meine Brüder und ich den Sarg meiner Großmutter über den Friedhof, ließen ihn an Tauen hinab ins Grab gleiten, neben meinen Großvater. Seitdem war ich nicht mehr da. Als ich meine Großmutter das letzte Mal sah, ein paar Monate vor ihrem Tod, Weihnachten, Wohnzimmer, Kaffee, Kekse, erinnerten wir uns an die gemeinsamen Urlaube vor über 20 Jahren. Sie lächelte, ja, da warst du dabei, sagte sie, und dann, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann etwas, das ich nicht verstand, dann hob sie ihre lebendige, nicht gelähmte, aber auch schon halb erstarrte linke Hand von der Rollstuhllehne, winkte ab, und irgendwann gingen wir wieder, mein Vater und ich. Tschüss, sagte ich, schloss die Tür. Jetzt gehen wir spazieren. Ein Moor in der Nähe meiner Heimatstadt. Es ist Weihnachten. Wir besuchen meine Eltern und wir gehen über die Holzbohlen, die in das Moor gelegt sind. Leichter Schneeregen, Nachmittag, Wind, Kälte. Und du hast deine Kapuze so über deine Mütze gezogen, jetzt, und du stehst so vor mir, jetzt, den Kopf leicht nach links geneigt, jetzt, dass du ein wenig aussiehst, denke ich, wie ein Hai. Ein kleiner stehender Hai, die Hände in den Handschuhen wie kleine Flossen, links und rechts. Und weil du gerade so aussiehst, weil du gerade so aussiehst wie ein kleiner stehender Hai, kommt mir der Gedanke wieder und ich sage, weißt du, so wie du dastehst, mit deiner Kapuze und den Handschuhen, siehst du aus wie ein Hai. Und du sagst, na ja, dann können wir ja auch heiraten. Und ich sage, dass wir ja immer mal wieder darüber geredet hätten, aber jetzt, wo du so aussiehst wie ein Hai, ja, da sollten wir es doch machen. Irgendwann, bald.
Vielen Dank.
Sehr gern.
Das Buch ist ja im Großen und Ganzen sehr ernst, aber diese Stelle, die du gerade gelesen hast, ist eben witzig und du bist ja auch ein sehr witziger Mensch.
Danke, Daniel, danke. Ja, ich würde auch immer noch gerne nochmal ein witziges Buch schreiben.
Da können wir vielleicht später nochmal drauf kommen, auf das anstehende witzige Buch. Aber lass uns doch nochmal bei dem Buch jetzt bleiben, was eben nur maßvoll witzig ist.
Maß und Mitte.
Ja, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, über Maß und Mitte. Was mich interessieren würde noch zu dem Buch ist, gab es da irgendwelche Vorbilder?
Ja, also ich arbeite, glaube ich, eh immer mit so vor, oder vielleicht nicht Vorbilder, sondern so in so, ja, schon so Inspirationsquellen oder Bezugspunkten. Und ein großer ist zum Beispiel Jon Fosse. Also einfach der, ich glaube, der Stil ist so ein bisschen an Jon Fosse angelehnt. Also dieses Fließende zum Beispiel, keine Punkte. In anderen Punkten weicht es dann wieder ab. Also der ist dann noch reduzierter, noch mehr Wiederholungen zum Beispiel. Aber das war ein wichtiger Bezugspunkt. Einer. Ein anderer ist David Markson, über den wir auch schon oft immer mal wieder gesprochen haben, in dem es auch viel, bei dem es auch viel um Tod geht und der so auch Collagen-Romane in so, aus so kleinen Schnipseln schreibt. Also von dem habe ich zum Beispiel auch so die Idee, nur einzelne Worte fallen zu lassen. Der macht es ein bisschen anders, aber egal. Also einfach nur ein Wort auf eine Seite zu packen. Weiterer Bezugspunkt, eigentlich der wichtigste war Victoria Chang mit ihrem Gedichtband Obit, heißt der, glaube ich. Und der hat mir eigentlich die Idee für die Form gegeben, weil das ist auch ein Buch über Trauer, also ihr Vater und ihre Mutter sind gestorben und es ist so sehr repetitiv und geht dann immer My Mother Dies, Victoria Chang Dies, also die stirbt dann nicht wirklich, aber es geht, oder irgendwelche Gegenstände sterben auch, aber es fängt immer so repetitiv an und ich kann es dir jetzt nicht mehr im Detail sagen, aber es war dann irgendwie so, dass es wie so ein Zentrum in dem Buch gab und von dem aus immer wie so Strahlen abgegangen sind. Das war in dem Buch so und das hat mich auf die Idee da in dem für dieses Buch gebracht, weil das da so ein bisschen ähnlich ist, wieder anders, aber ähnlich. Also ich brauchte einfach so eine grundlegende Struktur. Und es ist, gibt ja quasi diese Heiratserzählung, die auf einer chronologischen Ebene fortläuft und die diese ganzen anderen kleinen Erzählungen, wie jetzt das gerade mit der Großmutter, docken sich quasi wie so Strahlen davon oder laufen wie so Strahlen davon ab, weil ja die Großmutter war nicht da. Großvater war nicht da, aber auch Freunde, die noch leben, waren nicht da aus unterschiedlichen Gründen. Und so ist es damit verbunden und gleichzeitig kollagiert. Und das war, glaube ich, so das wichtigste Moment, was Vorbilder anbelangt. Ja.
Mhm. Ist denn diese Victoria Chang?
Mhm. Chang, glaube ich.
Chang, ja. Ist die zum Beispiel auch explizit buddhistisch?
Gute Frage, das weiß ich nicht so genau, aber es könnte sein, denn sie hat unlängst einen auch Gedichtband mit Waka, heißt das, glaube ich, oder Tanka, sagt man, glaube ich, auch rausgebracht, was ja auch im weitesten Sinne oder sich zumindest nahe liegt zu so einer buddhistischen Literatur, also so wie Haiku auch. Also ich weiß es nicht, könnte ich dir nicht sagen, aber es würde mich nicht überraschen.
Gab es denn für dich, abgesehen von lyrischen Formen wie Haiku, explizit buddhistische Literaturform, an denen du dich orientieren konntest?
Nee, leider nicht. Also, ja, tatsächlich leider nicht. Also, es hat mir so ein bisschen gefehlt. Also es gibt, glaube ich, schon sowas wie buddhistische Literatur. Ja, dort nicht nur, glaube ich, das gibt es schon, aber ich habe nichts gefunden, was ich jetzt hätte gebrauchen können oder was unmittelbar Resonanz in mir ausgelöst hätte. Das war wirklich, also außer eben Haiku oder so buddhistische Lyrik, das schon. Aber es gab nicht so die Erzählungen. Die waren mir dann zu doll, so wie halt Erzählungen gemeinhin sind. Die waren halt mit buddhistischen Inhalten meinetwegen, aber die waren mir zu konventionell geschrieben. Das sage ich jetzt nicht aus, weil ich konventionelle Erzählungen doof finde, aber das ist einfach nicht das, was mich dann reizt.
Ja, da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen.
Mhm. Mhm.
Aber nochmal auf dieses Thema buddhistische Literatur. Das gibt es ja gerade in der deutschen Literatur, soweit ich weiß, fast gar nicht bisher, ne?
Ich glaube nicht, ne. Also ich habe ja recherchiert und ich immer wieder gesucht, jetzt auch nicht nur für den Roman, sondern einfach auch als Lesender. Ich würde sowas gerne lesen und ich habe nichts gefunden, tatsächlich.
Aber in der amerikanischen Literatur gibt es da mehr, ne?
Ja, da gibt es einiges, ja. Also das ich glaube, so prominent ist immer die ganze Beat Generation natürlich und ich habe auch rausgefunden, dass zum Beispiel Kerouac oder Kerouac, wie sagt man?
Kerouac,
ja. Der hat zum Beispiel auch so eine Buddha, Nacherzählung des Lebens des Buddha geschrieben, die dann posthum veröffentlicht wurde. Das gibt es. Es gibt auch das Genre Buddhist Fiction. Kann man auch googeln. Also da gibt es dann auch so Berichte von Retreats oder so. Also oder wie sich dann Leute mit ihrem Guru zerstreiten oder so. Also es gibt's wohl alles. Aber wie gesagt, hat mich dann auch nicht so gekriegt. Und diese ganze vielleicht nochmal ursprüngliche buddhistische Literatur ist dann auch vor allen Dingen ins Englische und gut übersetzt. Also ich denke da zum Beispiel, also das habe ich auch nicht zu Ende gelesen, aber der buddhistische Roman ist Story of a Stone oder Red Chamber, gilt so als das chinesische Pendant zu Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, was dann auch Leute viermal lesen und total lang. Und es geht auch ganz viel um Karma und so. Also es soll ein wahnsinnig gutes Buch sein, aber war irgendwie nicht für mich. Es gibt auch ganze Anthologien dazu, also vor allen Dingen im Lyrikbereich. Aber auf Deutsch habe ich bislang nichts gefunden.
Das heißt, du bist ein Pionier.
Wenn du so willst, dann ja, vielleicht, vielleicht, ja.
Aber diese Story of a Stone, was du gerade erwähnt hast, du hast reingelesen, aber es hat dich nicht gekriegt?
Es hat mich nicht gekriegt, nee. Das liegt aber eher an meinen Lesevorlieben. Ich glaube, ich bin einfach, weil ich sehr viel Lyrik gelesen habe und da irgendwie eher so einen Draht dazu habe, wenn ich irgendwie Prosa lese, dann braucht es etwas Lyrisches in der Prosa.
Ja, und ich würde sagen, in deiner Prosa ist schon recht viel Lyrisches drin.
Ja, danke. Dann glaube man, dann passt das ja.
Man könnte von lyrischer Prosa sprechen, oder?
Den Begriff gibt's, glaube ich, noch gar nicht. Ne?
Doch, ich glaube schon.
Ja, man kann, glaube ich, von lyrischer Prosa sprechen, ja.
Wie wird's weitergehen mit dir und dem Schreiben? Wirst du noch mal einen buddhistischen Roman schreiben?
Ich weiß es ja noch nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es sieht danach aus. Also ich kann für mich sagen, dass irgendwie die Meditationspraxis oder überhaupt die buddhistische Sicht auf das Leben jetzt, glaube ich, in den letzten 10 Jahren so auch so eine Anziehungskraft für mich entwickelt haben, dass ich irgendwie viele Dinge oder wenn ich die meisten Dinge wirklich aus dieser Perspektive betrachte und ich deswegen auch nach solcher Literatur suche. Und ich glaube auch, man weiß ja nicht, was passiert, ne? Aber so wie es stand jetzt, würde ich sagen, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich andere Literatur schreibe. Deswegen finde ich auch Haiku so toll. Also wenn man auf dieses Blick auf so Momente, das auch immer so kleine Mini-Erkenntnisse, wie eben aus durchaus mit einem buddhistischen Fokus sein können. Und auch, weil ich das Schreiben und auch das Lesen wie wir wissen, erschöpft sich ja buddhistische Praxis nicht darin, dass man irgendwie auf dem Kissen sitzt und meditiert oder auf und ab geht und Gehmeditation macht. Es gibt ja auch diesen schönen Ausspruch von dem Meditationslehrer Ajahn Chah nach dem Motto, er hätte Hühner tagelang auf der Stange sitzen sehen und sei auch nichts passiert. Also dass sozusagen auch Reflexion eine Form sein kann, buddhistisch zu praktizieren. Und jetzt über diesen Weg, würde ich sagen, kann dann auch Literatur ein Vehikel sein, um in einer so einer Dharma-Perspektive auf die Welt zu blicken. Und weil mir das so wichtig ist, würde ich sagen, ist das nächste Buch wahrscheinlich auch wieder ein buddhistisch geprägtes. Wie, weiß ich noch nicht. Möglicherweise auch auf eine witzvollere Art, aber vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen.
Wir werden es sehen. Vielen Dank, lieber Mischa.
Sehr gerne, lieber Daniel.
Das war's für heute von Was glaubst du denn? Dem Podcast über die Vielfalt des spirituellen Lebens. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Kritik oder Ideen habt, wen ich unbedingt interviewen sollte, schreibt gerne einen Kommentar oder eine Nachricht. Der tolle Titeltrack, den ihr hier hört, heißt übrigens Owl und ist von Phantom Horse. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal.